ich bin davon überzeugt, wenn du gut moderieren möchtest, dann musst du deinen Gegenstand lieben. Und dein Gegenstand als Moderator, als Moderatorin sind Menschen und Gruppen.
Herzlich willkommen zu Vernetzungsgefährdet, einem Podcast der CLC GmbH. Heute spreche ich mit Richard Abrandt. Richard ist selbstständiger Moderator für Workshops, Teams und Events. Also genau da unterwegs, wo Bühnen und Gruppen aufeinandertreffen. Ursprünglich hat er Soziologie studiert und er gestaltet Workshops genauso gut wie gute Events. Und andersrum, Events auch wie gute Workshops. Also das, was an Dramaturgie, Interaktion und Dialog und natürlich echtem Mehrwert bei beiden Welten sozusagen zustande kommen soll. Er bildet auch andere Menschen darin aus, Gruppen richtig gut zu führen und die Beteiligung und die sogenannte Resonanz wirklich entstehen zu lassen bei solchen Veranstaltungen. Und diese wichtigsten Essenzen habe ich von ihm bekommen in unserem Gespräch und möchte ich euch nicht vorenthalten. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Sehr schön. Ja, Richard, ich freue mich, dass du heute da bist. Du bist ja ein leidenschaftlicher Moderator oder im Englischen würde man vielleicht eher Facilitator sagen. Kannst du für unsere Zuhörenden kurz deine Arbeit als Moderator beschreiben?
Ja, sehr gerne. Also erstmal freue ich mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Ich glaube, das Spannende an Moderation ist ja, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Sachen darunter verstehen. Also häufig fragen mich dann Leute so, ja, krass, bist du dann im Fernsehen oder im Radio? Kenne ich dich vielleicht sogar irgendwoher? Und dann muss ich das immer verneinen. Für mich heißt Moderation entweder Event-Moderation oder Workshop-Moderation. Und das sind tatsächlich auch sehr unterschiedliche Arten der Moderation, wie ich finde. Ich finde, dass, oder für mich ist das Spannende, genau an dieser Schnittstelle zu arbeiten und zu gucken, wie kann ich Workshops so gestalten, dass sie auch wie schöne Events sind und andersrum. Aber ich weiß auf jeden Fall, als ich mit Moderation angefangen habe, das war auch so einer meiner Fails, dass ich irgendwie dachte, das ist eh das Gleiche. Ich moderiere jetzt einfach mal ein Event mit 600 Leuten wie so einen guten Workshop. Und das hat auf jeden Fall nur so mäßig gut funktioniert.
Wieso hat es nur mäßig gut funktioniert?
Also es hat, ich glaube, das war okay, aber ich habe dann halt bei diesem Firmen-Event ein Wochenende lang, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, die ganze Zeit irgendwelche Energizer gemacht und irgendwelche Spielchen und noch eine Achtsamkeitsübung. Und ich glaube, also ich habe nicht alle damit richtig abgeholt. Also es war für die Zielgruppe nicht so richtig angemessen. Und eine gute Moderation ist ja immer eine Moderation, ich sage immer die 3Z und ich. Also ne, die für die Zielgruppe, die Zeit und das Ziel des jeweiligen Events oder des jeweiligen Workshops angemessen ist und eben auch zu dir oder zu mir dann in dem Fall als Moderator passt. Das heißt, ich habe mit diesen Energizern nicht wirklich alle in meiner Zielgruppe abgeholt und zum anderen habe ich vielleicht eine nette Atmosphäre geschaffen, aber bei der Eventmoderation geht es ja schon auch sehr darum, irgendwo Entertainer zu sein, den Speakerinnen und Speakern so einen roten Teppich auszurollen, wirklich sehr gute Fragen zu stellen und so einen roten Faden durchs Programm zu spinnen und das ist schon wirklich nochmal anders als im Workshop-Kontext.
Mhm. Wobei ich ja schon über dich weiß, dass du so das Beste aus beiden Welten irgendwie ineinander einfließen lässt, ne? Also vielleicht dann ist es eher dann so andersrum, dass du sagst, jeder Workshop darf gerne einen richtigen Event-Charakter haben?
Voll. Ich glaube, dass die beiden Moderationsformate sich total befruchten können und das ist ja genau das, was ich auch versuche. Also, dass ein Workshop eben dann in dem Fall auch von Storytelling oder von Dramaturgie profitiert und gerne auch ein bisschen so diesen Entertainment-Charakter haben darf. Und genauso auch andersrum, ne, dass in einem Event es dann nicht nur darum geht, dass vorne auf der Bühne Sachen passieren und das Publikum vielleicht wahnsinnig entertained ist, aber untereinander im Publikum gar nicht wirklich eine tiefere Berührung oder eine Beziehung entsteht. Das ist ja der große Unterschied, finde ich. Ne? Die, sozusagen der Zielgruppe bei einem Workshop hast du eine Gruppe und es geht darum, diese Gruppe auch zu entwickeln, näher zu bringen, in der Teamentwicklung ganz klar, diese Gruppe näher zusammenzubringen. Und bei der Eventmoderation hast du es eher mit einem Publikum zu tun, was vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben möchte. Aber die Eventmoderation kann von der Workshop-Moderation eben dahingehend auch profitieren, dass ich als Moderator dann ganz gezielt auch gucke, wie kann ich das Publikum miteinander untereinander, aber eben natürlich auch zwischen Publikum und Bühne ins Gespräch bringen, für Interaktion sorgen.
Mhm.
Ja, ich denke gerade dran, das haben wir im Lernbereich ja auch bei tollen Vorträgen, wichtigen Keynote-Speakern oder also Events im Sinne von Lernmessen, Kongressen und sowas. Da gibt es auch Moderationen. Und das stimmt, da sind oft Leute, die denken, oh Gott, nicht sowas Sozialpädagogisches, sowas Peinliches, wo ich jetzt irgendwie aufstehen muss oder irgendwas diskutieren muss oder so. Wenn man am Ende fragt, ist es aber das, was meistens die Leute am meisten auch mitgenommen haben. Also wo sie irgendwie einen Mehrwert für sich geschaffen haben, ein Netzwerk gebildet oder sich anders nochmal reflektiert oder ihr eigenes Problem nochmal äußern konnten oder so. Wie schaffst du das da gut, dass bei solchen Events die Leute sich drauf einlassen? Weil du ja gerade auch gesagt hast, eigentlich wollen die ja entertained werden, so von außen, ne?
Voll. Und lustigerweise nehme ich diese Vorbehalte gegenüber irgendwelchen Spielchen oder interaktiven Elementen nicht nur bei Events wahr, sondern auch bei Workshops. Und auch bei Team-Workshops. Also meistens, wenn ich Team-Workshops gebe, dann schicke ich auch eine Vorab-Umfrage raus ans Team nach der formalen Auftragsklärung mit der Führungskraft, um einfach ein bisschen Gefühl fürs Team zu kriegen. Was beschäftigt die gerade im Team? Was sollte im Workshop auf keinen Fall passieren? Was sollte auf jeden Fall passieren? Und meistens gibt es immer, ich sage jetzt mal grob 50%, die dann angeben bei auf keinen Fall sollte passieren irgendwelche peinlichen Spielchen, wo wir unseren Namen tanzen müssen oder Tiergeräusche machen müssen etc. pp. Also es gibt es im Workshop-Kontext auch. Und ich finde, in beiden Rollen, egal ob als Event-Moderator oder als Workshop-Moderator oder eben als Team-Coach, geht es wirklich darum, mich als Moderator gut in meine Zielgruppe hineinzuversetzen und dann schon zu überlegen, okay, was passt jetzt für diesen Kontext? Und aber noch viel wichtiger, kann ich das authentisch anleiten? Also passt dieser Energizer, passt diese Übung auch zu mir oder finde ich das selber albern? Weil wenn ich das eigentlich selber total albern finde und nicht davon wirklich überzeugt bin und das einfach nur mache, weil ich irgendwo gelesen habe oder gehört habe, dass ja Konferenzen auch besonders interaktiv sein sollen, dann spürt das Publikum das. Und dann kann ich das auch nicht authentisch anmoderieren und dann wird es für alle so ein bisschen peinlich. Und das andere ist mir dann auch, und da sind wir wieder bei der Zielebene von diesen genannten 3Z und ich, die ich ja genannt habe, Ziel, Zeit, Zielgruppe, auf der Zielebene zu gucken, kann ich einen Energizer nutzen, kann ich ein interaktives Moment bei einer Konferenz nutzen, was jetzt nicht einfach nur für Bewegung sorgt und für, ja, mal was anderes, was natürlich schon auch ein Wert an sich ist, sondern kann ich das auch mit einem Ziel verknüpfen. Ja, also, dass man dann in einem Workshop vielleicht dann wirklich eine kleine Teambuilding-Übung macht und dann direkt auch schon die Zusammenarbeit reflektieren kann. Oder bei einer Konferenz vielleicht das Publikum einlädt, sich einen neuen Platz zu suchen und dann auf das Thema Perspektivwechsel aufmerksam zu machen. Weil vielleicht ist es eine Konferenz oder eine Veranstaltung, wo es um das Thema Diversity und Inclusion geht und dieses Thema Perspektivwechsel und sich in andere Menschen hineinzuversetzen, auch das Thema der Konferenz ist. Und dann kann man das auch wunderbar miteinander verbinden.
Mhm. Also, dass es nicht nur so ein witziges Fun-Spielchen zwischendurch ist, kann auch mal sein, aber dass du das mit der eigentlichen thematischen Aufgabe gerade oder dem Clou, wo du danach hin möchtest, verbindest und dass du als Moderator selbst dahinter stehst. Das habe ich jetzt mal so für mich mitgenommen, dass das Erfolgsfaktoren dafür sind, dass die Leute dann eher mitmachen.
Genau.
Oder ja.
Ja.
Okay. Und wie ist es andersrum beim Workshop? Ich meine, da sind die Leute, auch wenn sie es vielleicht vorher nicht unbedingt wahrhaben wollen, aber sie sind schon vielleicht eher darauf eingestellt, dass es sehr interaktiv wird und dass sie auch was mitarbeiten sollen und jetzt nicht nur berieselt werden. Das heißt ja Workshop. Was nimmst du da? Du hast vorher so ein bisschen angerissen, was du da aus Events mitnimmst, aber es würde mich noch mehr interessieren. Also Storytelling, kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen, wie du so einen roten Faden durch so einen Workshop durchlaufen lässt?
Also ich bin ein großer Fan davon, mit Metaphern zu arbeiten. Und ich werde das gleich miteinander verbinden, zu gucken, und das ist auch etwas, was ich aus dem Event mitnehme, zu gucken, wie kann ich den Start und das Ende eines Workshops wirklich besonders machen, sodass die Leute, die Teilnehmenden von Anfang an das Gefühl haben, wow, hier passiert irgendwie was anderes. Das heißt, was meine ich damit konkret und auch mit konkreten Beispielen, mit Metaphern, zum Beispiel zu sagen, hey, dieser Workshop, das wird eine Bergsteigetour. Wir wollen heute bestimmte Etappen erklimmen, wir wollen auf den Gipfel hochkommen und es gibt verschiedene Camps, die wir durchlaufen werden und irgendwie damit dann im ganzen Workshop zu arbeiten oder zu sagen, hey, das könnte heute ein ziemlich wilder Surfritt werden. Und bewusst darauf hinzuweisen, dass es vielleicht heute ein bisschen schneller wird im Workshop und die Leute jederzeit sagen sollen, wenn ihnen das zu schnell ist, aber auch die Einladung, sich auf diesen wilden Ritt, diesen wilden Surfritt einzulassen und dann vielleicht mit irgendwelchen Surf-Metaphern die ganze Zeit zu arbeiten, zu sagen, hey, hier kommt jetzt eine große Welle in der nächsten Einheit auf uns zu und was weiß ich. Also so mit solchen Metaphern zu arbeiten, die sich dann durch den ganzen Workshop durchziehen und dadurch so ein gewisses Abenteuer-Feeling vielleicht schaffen und so einen roten Faden darstellen. Und das andere, was ich meine mit dem Start und dem Ende und so diesem Überraschungseffekt, wo man ja im Event-Business ja noch viel mehr Wert drauf legt, zu gucken, wie können wir einen richtig guten Start hinlegen, ist dann im Workshop genau nicht, und das finde ich das Schlimmste, wenn ein Workshop damit beginnt, dass erstmal der Trainer oder die Moderatorin sich vorstellt und sagt, ja, ich bin hier Richard A. Brandt und ich habe das und das studiert und eigentlich eine halbe Stunde erstmal die Teilnehmenden glaubt, davon überzeugen zu müssen, warum sie jetzt die richtige Person ist und legitimiert ist, diesen Workshop zu geben. Und die Teilnehmenden sacken dabei immer weiter tiefer in diesen Stuhl hinein und denken so, ja, alles klar, und wann geht es jetzt mal um mich? Und im schlimmsten Fall gibt es danach eine Vorstellungsrunde, wo alle 12 oder 15 Leute sich vorstellen sollen. Das dauert dann auch nochmal eine Dreiviertelstunde. Und so ist irgendwie schon eineinhalb Stunden des Workshops vergangen. Und das aufzubrechen, ne? Und vielleicht zu sagen, einfach nur ein kurzes herzlich willkommen, richtig cool, dass ihr hier seid. Ganz am Anfang den Purpose zu nennen, das finde ich übrigens auch ganz, ganz, ganz zentral. Der Purpose muss immer ganz klar sein. Warum gibt es dieses Event überhaupt? Warum gibt es diesen Workshop? Und das darf auch ruhig der erste Satz sein. Bei einem Event, aber auch bei einem Workshop. Wir sind heute hier, weil. Mein Name ist Richard A. Brandt. Ich freue mich total auf diesen Tag mit euch. Ich bin Moderator. Und jetzt guckt doch mal unter euren Stuhl, da habe ich nämlich was für euch. Und dann gucken die Leute unter ihren Stuhl und dann ist da vielleicht ein Post-it mit einem Tiername drauf. Und dann kriegen die Leute erstmal die Aufgabe, sich mit einer anderen Person zusammenzufinden, die das gleiche Tier hat und sich kurz über ihre Morgenroutine zu unterhalten. Und dann vielleicht wiederum in neue Paare zu gehen, weil das Post-it hat auch eine bestimmte Form. Und jetzt müssen sie Paare finden, die die gleiche Form haben. Und dann reden sie darüber, wie viel Moderationserfahrung sie schon haben, beispielsweise wenn es jetzt ein Moderationsworkshop ist. Und das ist dann einfach ein ganz anderer Einstieg, der von Anfang an zeigt, okay, hier passiert was und hier gibt es irgendwie so einen Überraschungseffekt. Und ich bin im Mittelpunkt des Geschehens und nicht einfach nur Zuhörerin.
Mhm. Ja, total. Und woran merkst du, dass Surfen hilft? Also jetzt, um bei dem Bild zu bleiben, wir machen eine Bergsteigertour oder wir machen heute einen wilden Surfritt. Was hat das für einen Mehrwert? Was hast du da für Erfahrungen gemacht im Unterschied zu, wenn du es ganz klassisch moderieren würdest, ohne jetzt so eine Metapher mit dabei zu haben?
Ich glaube, es geht auch da darum, und das ist ein psychologisches Ding, einen Rahmen zu kreieren und die Leute mitzunehmen auf eine kleine Abenteuerreise. Und im Übrigen glaube ich, dass es bei Online-Workshops und auch Online-Events noch viel wichtiger ist. Warum? Bei einem Präsenzevent oder bei einem Präsenztraining ist es ja schon eh so ein Happening, dass die Leute erstmal irgendwo hinfahren. Idealerweise, natürlich nicht immer, freut sich auch das Team bei einem Offsite, ey cool, heute mal Ausbruch aus dem Alltag, wir fahren irgendwo hin, ich komme da irgendwie an, es gibt schon mal Kaffee und Croissants, cool. Irgendwie, also dadurch ist schon so ein Feeling von, okay, heute passiert irgendwas, heute, das könnte aufregend werden. Auch nicht für alle, vielleicht für die Introvertierten oder wie auch immer, es ist ein bisschen herausfordernder, aber irgendwie ist irgendwie klar, heute passiert mal was anderes. Im Online-Kontext ist es nicht so, weil ich klicke mich einfach nur in eine Konferenz rein und vielleicht habe ich vorher noch mein Kind zur Kita gebracht oder die Wäsche abgehangen etc. pp. Das heißt, da muss ich als Moderator noch viel mehr einen Rahmen kreieren. Mhm. Und jetzt zurück zu deiner Frage, so Surf-Metaphern oder Bergsteiger-Metaphern helfen einfach den Teilnehmenden, in eine eigene Welt einzutauchen für eben diesen zeitlich begrenzten Kontext und zu sagen, hey, heute machen wir eben diese Surfreise zusammen. Und das hilft, das Mindset rauszubringen aus dem Alltäglichen, aus dem Arbeitsalltag oder aus dem Lebensalltag und sich wirklich einzulassen auf das, was im Hier und Jetzt passiert und wirklich die Aufmerksamkeit und die Bedeutung auf das Event oder auf den Workshop zu legen. Und dann verselbstständigt das schon, dass die Leute dann anfangen, darüber Gags zu machen und dann selber in diesen Metaphern reden. Und das ist ein ganz schöner Effekt.
Total. Ich hatte neulich einen Workshop, da haben wir über Prozesse gesprochen und wir wussten, es wird kompliziert und wir haben den Workshop genannt, zerlege das Mammut. Und ich habe dann so ein Mammut aufgemalt. Mehr schlecht als recht, aber es sah voll süß aus. Und habe das mitgebracht. Wir haben dem erstmal einen Namen gegeben und so. Und also ich gebe dir recht, es hat total den Tag getragen. Und die wollten es am Ende sogar mitnehmen und aufhängen. Und ja,
die wollten das Mammut mitnehmen?
Ja.
Ich hoffe, du hattest nicht so viele Veganer in deinem Workshop. Aber ihr habt es wahrscheinlich nicht gegessen, das Mammut, sondern nur damit abstrakt gearbeitet.
Ja, genau. Und es hieß irgendwie Hubert oder so, das weiß ich auch.
Ah ja, sehr süß.
Ja, genau. Okay, mit was für lernenden Gruppen arbeitest du denn so? Ich weiß, dass du bei uns viel mit den Azubis auch machst, aber ich weiß, dass du auch noch ganz viele andere Dinge tust.
Also im Workshop-Bereich arbeite ich viel mit Teams. Und da geht es immer um Zusammenarbeitsthemen, die verschiedensten Zusammenarbeitsthemen, Vertrauen, psychologische Sicherheit, wir sind ein neues Team, wie wollen wir zusammenarbeiten, was sind unsere Prinzipien der Zusammenarbeit, lass uns eine Vision entwickeln, solche Dinge. Und im Eventbereich arbeite ich viel mit Gruppen, die in den Dialog treten wollen, also die also sozusagen... Ich beantworte jetzt sozusagen die Zielgruppe über das Format, weil das sich bei mir das eine mit dem anderen zusammenhängt. Dadurch, dass ich ja so gerne Events an der Schnittstelle zu Workshops moderiere, manche nennen das dann vielleicht auch Großgruppenmoderation, bin ich weniger so der Typ, der dann irgendwelche Panels oder Podien moderiert. Das sind auch meistens eher Leute mit einem journalistischen Hintergrund und ich habe ja eher ein pädagogischen Hintergrund, auch wenn ich Soziologie studiert habe, aber durch meine Fort- und Weiterbildung habe ich einen eher pädagogischen und psychologischen Hintergrund. Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum ich dann mich für diese Art der Eventmoderation mehr begeistere, wo eben auch das Thema Beziehung schaffen, Beziehungsqualitäten im Raum schaffen im Vordergrund steht, als eben das Journalistische, wo es mehr um die Inhalte geht. Und das sind halt viel Dialogformate mit zum Beispiel Bürgerinnen und Bürgern bei Infrastrukturprojekten oder von Stiftungen, die mich beauftragen, eine Zukunftswerkstatt zu machen. Ich hatte eine Zukunftswerkstatt in Berlin mal mit Bürgerinnen und Bürgern, wo es um das Thema nachhaltiges Wirtschaften in Berlin ging. Oder in Erfurt ein Bürgerdialog mit dem Bürgermeister. Welches Erfurt wollen wir sein? Ist eine öffentliche Wissenschaftsveranstaltung, wo es darum ging, SoziologInnen und möglichst unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger im Theaterhaus, damals in Jena, zusammenzubringen, in einen Dialog zu bringen. Genau. Beantwortest du deine Frage?
Ja, total. Und jetzt hast du ja vorher schon ein paar Sachen angerissen, die du da gerne nutzt. Aber was machst du noch, damit die Leute voll mit dabei sind, damit der Funke überspringt, wie du das auch manchmal so schön nennst? Weil ich stelle mir das ja schon auch so vor, die kennen dich nicht, du bist da komplett fremd, die sind vielleicht auch teilweise sehr im Diskurs über manche Themen, also das ist nicht unbedingt super homogen und hey cool, heute erfahren wir mal was Neues, sondern kann ich mir auch vorstellen, da geht's heiß her. Also wie catchst du die, dass sich alle auch mit einer gewissen Öffnung so darauf einlassen?
Also ich habe verschiedene Gedanken dazu, aber ich fange mal mit dem an, der gerade bei mir ganz oben ist und der vielleicht der wichtigste ist, auch wenn der jetzt nicht so ein Hard Fact ist oder so sehr schwierig ist, so jetzt als konkreter Tipp zu operationalisieren oder zu kopieren, aber vielleicht ist es am Ende des Tages der wichtigste. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn du gut moderieren möchtest, dann musst du deinen Gegenstand lieben. Und dein Gegenstand als Moderator, als Moderatorin sind Menschen und Gruppen. Und wenn du Menschen gerne hast und gerne mit Menschen zusammenarbeitest, dann hast du schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Und dann ist das Zweite damit zusammenhängende, dass du in dem Moment, egal ob Workshop oder Eventmoderator, auf einer Bühne stehst, einer kleinen Bühne, einer großen Bühne, und in dem Moment Vorbild bist. Das heißt, so sehr, wie du dich öffnest als Moderator oder auch als Teamcoach, so sehr, wie du dich verletzlich zeigst, so sehr, wie du deinem Publikum, deinen Teilnehmenden einen Vertrauensvorschuss gibst, so sehr, vielleicht nicht 1:1, aber doch mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit, wird das Publikum, deine Teilnehmenden, das Team, wenn es zum Beispiel um psychologische Sicherheit geht im Team, sich verletzlich zeigen, Emotionen zeigen, sich öffnen, sich auf den Prozess einlassen. Wenn ich als Moderator ganz präsent bin, wirklich im Hier und Jetzt bin. Und das heißt eben auch für mich selber ein guter Gastgeber zu sein, auf mich selber gut zu achten, das zu machen, was ich brauche, um ein präsenter Mensch zu sein, was in meinem Fall zum Beispiel Surfen ist. Aber das ist natürlich schwierig, vor einem Auftritt noch schnell surfen zu gehen. Also vielleicht würde ich eher schwimmen gehen oder eine kleine Runde meditieren oder eine Achtsamkeitsübung machen. Wenn ich sozusagen wirklich präsent bin und glaube, hey, heute geht es um was und ich habe richtig Bock auf dieses Team heute, dann wird diese Energie auch auf die Gruppe abfärben. Und ich kann es nicht kontrollieren, aber ich schaffe Bedingungen, wo Hartmut Rosa, mein Soziologe, bei dem ich gelernt habe in Jena, der nennt es immer Resonanz und er spricht von Resonanzbedingungen. Ich sorge also dafür, dass Resonanz wahrscheinlicher wird, also diese Schwingung, diese spezielle Beziehungsqualität im Raum wahrscheinlicher wird. Aber, und das finde ich auch das Schöne an Moderation, ich kann es halt nicht kontrollieren. Es ist so gesehen unverfügbar und deshalb kann ich nicht wie mit einer KI oder mit einer anderen Maschine sozusagen das per Knopfdruck herstellen, dass ich dann irgendwie einfach sage, okay, ich mache jetzt genau die und die Methode und dann wird der Funke überspringen. Das funktioniert so nicht. Ich habe manchmal Workshops, da mache ich quasi eins zu eins das Gleiche und mit dem einen Team zündet das total und die feiern das enorm und mit dem anderen Team stockt es.
Hätten die was anderes gebraucht?
Gute Frage. Die brauchen in dem Moment auf jeden Fall was anderes. Wenn es dann stockt, ist es natürlich wichtig, das mit dem Team, der Gruppe zu thematisieren und offen zu fragen, hey, wie bewertet ihr gerade den Prozess? Und was braucht ihr, damit ihr das Gefühl habt, dass es wieder float? Oder was braucht ihr gerade, um gut miteinander zusammenzuarbeiten? Also das ist ganz wichtig, das dann natürlich in dem Moment zu thematisieren und da mit dem Flow zu gehen oder im Zweifelsfall natürlich auch in der Pause nochmal mit dem Auftraggeber, der Führungskraft einzuchecken und zu gucken, wie machen wir jetzt weiter.
In dem kleinen Teamkontext, wir arbeiten an psychologischer Sicherheit, wir sind heute zu 8, zu 10 vielleicht noch, kann ich mir das alles auch voll gut vorstellen. Wenn ich dich jetzt in der großen Halle sehe, Berlin, Jena, whatever, ihr redet über Bürgerbeteiligung, Diskussionen, ist das für dich da auch das Setting, wo du sagst, da muss der Moderator von Anfang an sich verletzlich zeigen und man kann solche prozessstockenden Dinge ansprechen im Raum? Also weißt du, was ich meine? Geht das in so einer großen Gruppe auch?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Aber es ist natürlich nicht immer zielführend, sich jetzt von Anfang an total verletzlich zu zeigen. Ah, wobei, vielleicht würde ich sagen, dass es in den meisten Kontexten zielführend ist. Also es kommt natürlich da total auf das Ziel an des Events oder auf den Purpose des Events an. Aber wenn es zum Beispiel Event ist, wo es um Dialog geht und Dialog, also echter Dialog, setzt ja voraus, sich mit einem anderen Menschen aufrichtig auseinanderzusetzen und dabei auch sich verletzlich zu zeigen und es zu wagen, dem anderen Menschen wirklich das zu sagen, was einen gerade bewegt, auch auf einer politischen Ebene und gleichzeitig aber auch wirklich zuzuhören und offen zu sein dafür, was die andere Person sagt. Da glaube ich, ist es schon total hilfreich, wenn ich auch als Moderator da eine Verletzlichkeit zeige, eine Persönlichkeit zeige, nahbar bin und nicht der perfekte, allglatte Soziologe, der irgendwie so vom Elfenbeinturm mäßig da sich präsentiert und sagt, ja, ich bin hier voll der coole Typ und Dialog ist sehr wichtig und das machen wir eine Dialogveranstaltung, so von oben herab.
Macht Sinn. Jetzt glaube ich, du bist genau das Gegenteil von mir, weil du hast gesagt, du findest es gut, dass du es nicht kontrollieren kannst, was an Resonanz passiert. Da drehen sich bei mir alle Sachen um, die sich umdrehen können, weil ich denke, ich will alles kontrollieren. Ich will, dass alles richtig gut wird und ich möchte es vorher bestimmen können. Ich gehe zwar immer wieder, wenn ich selber Workshops moderiere, Beratungen mache oder auch Trainings, das Risiko ein, dass es nicht funktioniert, aber ich finde es beachtlich und es sagt viel über dich aus, dass du das schätzt. Warum schätzt du das?
Also, wir kennen uns ja noch nicht so gut, Amelie. Ich glaube, wenn du mich besser kennst, würdest du merken, dass ich da auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal doch auch ein größeres Kontrollbedürfnis habe, als ich das jetzt bis jetzt dargestellt habe.
Okay. Schon mal beruhigend.
Ja, genau. Aber ja, vielleicht können wir uns ja wirklich gegenseitig was auch geben. Ich habe zum Beispiel, also ich habe immer, ich bereite mich immer richtig, richtig gründlich vor. Und auch, glaube ich, mehr als manch andere meiner Kollegen und Kolleginnen. Und mir gibt das Sicherheit, abzuweichen und zu improvisieren. Also eine gute Vorbereitung gibt mir die Sicherheit, dann im Moment mich fallen zu lassen in den Prozess und so ein bisschen zu freestylen. Mhm. Und ich sage jetzt mal, mehr mit dem Surfflow zu gehen und mich irgendwie auf die Welle einzulassen, weil ich weiß, dass ich ein gutes Brett habe, dass mein Equipment gut ist und dass ich an Land mir sehr genau den Surfspot angeguckt habe, weiß, wo die Strömungen sind, weiß, von wo der Wind kommt, weiß, wann Ebbe und Flut ist, etc. pp. Das heißt, ich habe mich sehr intensiv in meine Zielgruppe hineingedacht, habe eine sehr gründliche Auftragsklärung gemacht, habe mit meinem Auftraggeber sehr, sehr genau den Purpose herausgearbeitet, also den Purpose sehr klar zu haben. Wie gesagt, es wäre für mich auch eines der Top 3 Zutaten für eine sehr gelungene Moderation. Und weil ich all diese Vorbereitung habe und weil ich einen sehr, sehr guten Ablaufplan habe, zumindest geht es mir so, aber wenn du Lust hast, Amelie, würde mich das auch total interessieren, wie du das siehst und wie du dann daran gehst, erlaube ich mir dann im Prozess auch abzuweichen. Mhm.
Ja, also natürlich mache ich das auch, weil ich glaube, das macht einen guten Workshop aus. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal in meinem Leben einen Workshop so gehalten habe, wie ich ihn geplant habe. Eigentlich weiche ich immer ab. Sogar als Yogalehrerin, wo ja wirklich alle genau das machen, was ich sage. Ich liebe es übrigens deswegen. weiche ich immer ab, weil ich spüre, jetzt könnte noch was anderes besser passen. Oder im Workshop dann extremer, die Zeit reicht nicht. Oh, wir brauchen eine andere Methode. Oh, die bringen gerade aber was ein, wo ich irgendwie merke, es könnte was spontan geben, was ihnen jetzt gerade besser hilft. Oder wir kürzen was ab. Oder sie brauchen noch einen Zwischenschritt. Oder. Ich fand nur faszinierend, dass du gesagt hast, dass du das gut findest, dass es nicht kontrollierbar ist. Das fand ich total interessant, weil für mich ist es eben, ich mache das, obwohl ich es nicht gut finde.
Ja. Es hat auf jeden Fall einen Reiz für mich. Also das meine ich. Es ist nicht immer angenehm. Es ist natürlich einfacher für mich, einfach meinen Ablauf durchzuspulen. Aber ich merke schon, das ist irgendwie so ein bisschen so der Ort, wo where the magic happens, also wo die Magie passiert. Ich weiß nicht, ich kann es irgendwie nicht besser in Worte fassen. Ich hatte letztens vor ein paar Wochen erst einen Workshop auch mit einem Team, da ging es genau um psychologische Sicherheit und ich hatte mega krasse Auftragsklärung gemacht, totale Vorabumfrage, Analyseergebnisse und alles und mir super, super viel Gedanken über diesen Ablauf gemacht und ich wollte mit denen eigentlich unbedingt noch Lösungen entwickeln. Aber ich habe gemerkt, dass es gerade total wichtig ist, dass sie noch mehr über ihre Gefühle sprechen und über ihre Sorgen und über die Probleme im Team und dass es gerade wirklich auch produktiv ist. Mhm. Und dann bin ich einfach meiner Intuition gefolgt und bin da reingegangen und zwei Leute haben gerade ihre Ergebnisse aus der Kleingruppenarbeit vorgestellt und habe ich gefragt, hey, darf ich euch dann noch ein paar Fragen zu stellen? Und dann wurde so ein bisschen rumgescherzt, dass ich mit denen so eine Paartherapie vor dem Team gemacht hätte. Und irgendwie hat sich das wirklich so angefühlt. Es war null geplant. Also es war nicht geplant so, ey, okay, mach mit zwei Teammitgliedern eine Art Paartherapie, wo du sie die ganze Zeit nach ihren Emotionen und Bedürfnissen fragst, weil das könnte der heilende Effekt fürs ganze Team sein. Aber das war in dem Moment genau der richtige Weg. Ich bin einfach meiner Intuition gefolgt. Es war total schön. Es war einer der besten Workshops, die ich je gegeben habe.
Mega. Ja, also, aber das macht ja auch Sinn, dass vielleicht da der Funken überspringt, wo du, wie du sagst, wo Magic happens, also wo man eben nicht planen konnte, sondern wo so viel Offenheit und Gespür aller Seiten in dem Moment da waren, dass plötzlich die richtige Lösung für den Moment sich so ergeben hat und nicht so übergestülpt war. Und ich surf auch, ich mache aber Kitesurfen. Da braucht man noch mehr Bedingungen und ich muss...
Und auch mehr Equipment, ne?
Ja, man muss sich extrem darauf einlassen und anpassen. Ich habe auch gerade wieder überlegt, warum mache ich das eigentlich? Aber ich scheine ja auch so eine Dualität in meiner Persönlichkeit zu haben, wie wir alle. Wer, weil ich das interessant finde. Und so geht es uns ja wahrscheinlich in allen Workshops irgendwo. Man findet es gut, dass man so eine Struktur hat. Wie du sagst, je besser man vorbereitet ist, desto sicherer fühlt man sich. Aber nur wenn man so einen Anker hat und sich sicher fühlt, kann man vielleicht dann auch loslassen und sich auf den eigentlichen Prozess einlassen. Weil wenn ich jetzt, man könnte ja auch sagen, ja, warum bereitest du dich dann vor? Dann geh doch einfach hin und mach spontan, dann wird es schon super. Aber vielleicht kann man das, wenn man 80 ist und irgendwie 50 Jahre nur Workshops gemacht hat.
Ja,
aber vielleicht kann man das auch eben jetzt nicht, weil man sonst diese innere Ruhe und Sicherheit gar nicht hat, weißt du? Vielleicht hat es auch damit ganz viel zu tun.
Mhm.
Ja.
Ja, und weil ich schon davon überzeugt bin, dass ein guter Workshop davon lebt, dass ich mich wirklich hineingedacht habe in das ganz konkrete Team oder in die ganz konkrete Zielgruppe und deren ganz konkretes Bedürfnis zu der jetzigen Zeit, weil ansonsten wird es so ein bisschen generisch.
Mhm. Ja, du scheinst ja auch sehr, sehr viel Zeit in die Auftragsklärung, Vorbereitung, Purpose und so weiter zu stecken. Und ich glaube, das spürt man dann auch, dass du dich mit denen beschäftigt hast und die sich von Anfang an gesehen fühlen und wahrgenommen mit ihrer individuellen Problematik. Ja, und sich deswegen auch schon besser drauf einlassen.
Voll. Ist leider ökonomisch nicht immer so hilfreich, weil natürlich dadurch sehr viel Vorbereitung habe und die Kunden meistens, wenn überhaupt, irgendeine Vorbereitungspauschale zahlen, aber jetzt nicht den aktuellen Aufwand. Aber ja, am Ende des Tages mache ich es ja auch vor allem, weil ich Bock habe, dass gute Ergebnisse entstehen. Und wenn gute Ergebnisse entstehen, werde ich auch wieder gebucht. Und das ist ja auch dann wieder gut.
Mhm. Und wir wollten auch über Transfer sprechen. Jetzt sind wir nur so abgetaucht, weil ich es gerade so spannend fand. Was würdest du sagen, gehört dazu, dass nachher was mitgenommen wird? Also wir waren jetzt ganz viel im Hier und Jetzt, dass die Leute sich dort auf einlassen und öffnen und bereit sind und sich austauschen und über das sprechen, was sie wirklich denken und auch fühlen. Wenn es jetzt ans Ende des Tages geht, was auch immer, Training, Workshop, Event, was sind für dich wichtige Faktoren, dass danach nicht nur, wow, das war ein Event mit einem mega Storytelling, da ging es um Surfen, das weiß ich noch, und der Rest ist verpufft, weißt du?
Voll. Ja, ich glaube, also voll gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das sind so die zwei Klassiker, warum auch manchmal Unternehmen gewisse Vorbehalte gegen so Workshops da sind, weil so ein bisschen so dieses so, ja, ist ja schön, dass wir dann wieder den ganzen Tag da zusammensitzen, ist ja auch irgendwie nett, aber am Ende, was bringt das irgendwie, ne? Was kommt da wirklich konkret bei raus? Lohnt es sich diesen finanziellen Aufwand, nicht nur den Richard Brandt zu buchen, sondern natürlich ja auch vor allem die Kosten, die das, also ne, was es alles kostet, die Zeitkosten der Mitarbeitenden, die da den ganzen Tag gebunden sind. Und ich glaube, die Antwort ist wirklich, sich bewusst zu machen, dass der Workshop oder das Event nur ein Teil ist in einem größeren Prozess. Den Teil vor dem Event, da haben wir jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Also so diese gründliche Auftragsklärung, zu gucken, was ist wirklich der Purpose des Events oder des Workshops. Und der Purpose ist ja auch nur eine Antwort auf ein Bedürfnis da draußen in der Welt, wie zum Beispiel mangelnde psychologische Sicherheit oder eine Gesellschaft, in der die Gräben stark sind und deswegen sagt man jetzt, ah, okay, wir brauchen eine Dialogveranstaltung oder so. Und da passiert also ganz viel vor dem Event und idealerweise nimmt man die Leute auch vor dem Event schon mit, ne? Also das Event beginnt ja für die Teilnehmenden schon in dem Moment, wo sie das erste Mal von diesem Event erfahren. Und idealerweise haben sie da schon irgendwie Lust und vielleicht fängt man da schon an, mit diesen Surf-Metaphern oder wie auch immer zu arbeiten. Und dann, das ist deine Frage ja vor allem, ist ja die Frage, was passiert jetzt nach diesem Event? Und auch da geht es ja darum, dass die Leute ins Handeln kommen. Wie kann man das jetzt sicherstellen? Das eine ist, wirklich von der Ernte her zu denken. Und ich finde Ernte einen schönen Begriff, weil die Frage ist, was sollen meine Teilnehmenden nach diesem Workshop als Ernte mit nach Hause nehmen oder als Ernte mit in ihren Teamalltag nehmen? Wenn man Und dann kann ich mich nämlich wirklich fragen, auch für die Workshop-Konzeption, da sind wir leider wieder bei der Vorbereitung, welche Samen muss ich in meinem Workshop säen, damit die Leute die und die Ernte mitnehmen können. Also das ist wirklich nochmal dieses Feinschleifen meines Workshop-Konzepts, dass die Ernte dem entspricht, was die Leute für ihren jeweiligen Bedarf und Purpose brauchen. Und dann natürlich ganz konkret, jeder gute Workshop hat bei mir, abhängig von der Workshop-Länge, einen Slot zwischen 20 und 1,5 Stunden, wo es einfach nur um die nächsten Schritte geht und ich so mantramäßig wiederhole, wer macht was bis wann. Ich glaube, dass ein Workshop, der diesen Schritt nicht drin hat, an der Stelle schon gescheitert ist. Weil es ist ja schön, dass wir ganz viel besprochen haben und ganz viel festgehalten haben, aber jetzt ist ja die Frage, wer macht was bis wann. Und das ist ja der Moment, wo in Workshops die Leute schon kalte Füße kriegen. Oh, wer? Ja, ja die anderen, aber bitte nicht
ich.
Das
hat doch niemand Zeit, Richard, für sowas.
Das hat auch niemand Zeit, genau. Aber und ich füge dann immer, und dann haben wir vielleicht 6 Punkte gesammelt, was dann alles noch passieren darf. Und dann sage ich immer so, Leute, jetzt kommt der 7. und das ist der wichtigste Punkt. Wer sorgt dafür, dass diese 6 Punkte, die ihr gerade gesammelt habt, auch wirklich umgesetzt werden?
Oh,
wer hat das im Blick?
Aha.
Ist es einfach die Führungskraft? Ist es eine andere Person? Wer sorgt dafür, genau, dass das wirklich umgesetzt wird? Und das hilft natürlich schon enorm. Und was auch hilft, ist natürlich auch einfach ein Follow-up-Termin. Ne, ja. Zu sagen, okay, einen Monat später machen wir nochmal eine Stunde online und gucken auf die Fotodokumentation und gucken auf das, wer macht was bis wann und fragen, was ist jetzt passiert? Und wenn das nicht passiert ist, was braucht ihr, damit es passiert?
Mhm. Ja, das machen wir auch. Und das ist oft sehr, nehmen KundInnen sehr, sehr dankbar an, weil sie einfach diese Verantwortung kurz nochmal auslagern konnten. Und es ist ja nicht viel, was man dafür tun muss, aber einfach dran zu bleiben und dann vielleicht mit Sprechstunden zu arbeiten oder einem Workshop oder ja, wie auch immer es dann weitergehen soll, das ist schon, sehe ich auch immer wieder, dass also das Thema Projektmanagement schwächelt, weil einfach wenig Zeit ist oder nicht die richtigen Leute dann an den Stellen sitzen oder die mit ganz anderen Projekten belegt sind und so. Und damit kann man sehr viel Hilfestellung auch nochmal in diesen organisatorischen Dingen im Nachgang geben. Wie groß ist für dich eigentlich die Rolle Lernraum? Ich habe mir jetzt vorher immer irgendwie so klassische Kongresssäle, Seminarräume oder sowas vorgestellt. Würdest du sagen, also warst du schon mal in der Surfschule mit einem Workshop?
Ich habe schon öfters als Teilnehmer in Surfschulen war ich unterwegs. Aber,
ja, aber
selber habe ich noch nicht
gelernt.
Genau.
Ich meine, so kontextverschiebungsmäßig, also machst du dann auch mal eine Bergtour mit so einem Workshop? Oder ich sag so, der Raum ist eigentlich egal, weil ich schaffe das durch die Metaphern und die Art und Weise, wie ich den Workshop aufbaue quasi. Oder wie groß, also welche Rolle spielt der Lernraum tatsächlich?
Ich glaube, das ist total coole Lernräume gibt. Ne? Und beispielsweise in der Erlebnispädagogik ist es ja der Klassiker, dass man dann irgendwie rausgeht in den Kletterhochseilgarten oder vielleicht wirklich eine kleine Bergtour macht etc. pp. Also da ist viel möglich. Ich selber, da wo ich unterwegs bin, bin dann doch eher in den klassischen Workshop-Räumen oder in den klassischen Bühnen. Das ist dann vielleicht auch mal ein Theater. Oder eben die klassische Konferenzhalle. Also da bin ich eher klassischer unterwegs oder eben im Online-Raum, ne? Und versuche eher das Abenteuer in die langweiligen Räume zu bringen, sage ich jetzt mal. Aber was ich sehr wichtig finde, wenn wir beim Thema Lernraum sind, und das wäre für mich vielleicht, wenn ich das noch erwähnen darf, noch eine weitere Zutat für so einen richtig erfolgreichen, nachhaltigen Lernraum. Und das ist mit so Praxisräumen zu arbeiten, also wirklich zu gucken. Da sind wir jetzt vielleicht mehr im Bereich Training als im Bereich Moderation, aber zu gucken, wie schaffe ich es mit Praxisräumen, vielleicht mit Praxisszenarien, dass die Leute ganz konkret ins Üben und ins Tun kommen. Nicht erst nach dem Workshop oder nach dem Training, sondern im Training selber. Ich gebe mit einem Kollegen Simon Böning Moderationstrainings und da haben wir das wirklich als ganz klaren Bestandteil unseres Trainings, sogenannte Moderationsszenarien, wo alle Teilnehmenden mal in die Moderationsrolle schlüpfen und dann auch einen Auftrag kriegen, einen fiktiven und dann die Teilnehmenden auch bestimmte Rollenkarten kriegen. Ich bin viel Rednerin oder ich bin eine Person, die ganz klar für meine Position kämpft und die Leute dann in einem sicheren Lernraum, aber sozusagen in diesem Moderationsszenario ganz konkret ins Üben kommen und dann auch Feedback kriegen.
Mhm. Ja. Das ist gerade schon gesagt, von all deinen Zutaten fehlt noch was. Ich versuche mich nochmal an alles zu erinnern, was wir hatten. Wir haben angefangen mit Metaphern und Storytelling auf jeden Fall. Dann hast du über Purpose und Auftragsklärung und die drei Zs gesprochen. Zeit, Zielgruppe und Ziel?
Ja.
Ja. Resonanz hatten wir dann auf jeden Fall gestreift. Also wie verletzlich kann ich mich machen, beziehungsweise ich würde jetzt mal sagen, Verletzlichkeit muss ja nicht immer sein, aber auch Freude, Motivation und überhaupt mitschwingen, mich darauf einlassen als Moderator oder Moderatorin, so dieses, ein Raum für Resonanz bieten. Praxisräume hatten wir jetzt gerade noch. Was habe ich vergessen?
Was hast du vergessen? Also das Thema guter Start und Ende, ne? Also da so einen Überraschungseffekt haben, insbesondere beim Online-Raum. Ganz klar zu gucken, wie kann ich da einen lebendigen Rahmen schaffen. Purpose und Ernte first würde ich vielleicht noch ergänzen.
Ernte, stimmt, natürlich, ja.
Von der Ernte her denken und den Purpose immer sehr klar haben. Ich glaube, du hast das wunderschön zusammengefasst. Vielleicht könnte ich noch ergänzen, mir fallen noch zwei Sachen ein. Das eine ist, so ein bisschen so, das passt, also es streift auch nochmal diese Vorbereitung und so ein bisschen so eine Liebe fürs Detail. Ne? Also als Moderator auch zu sagen, hey, wie kann ich auch, wenn ich schon in klassischeren Workshop-Räumen unterwegs bin und nicht in der Surfschule, was nicht heißt, dass es nicht gut ist, ne? Also bestimmt mega, also danke für die Inspiration, Amelie. Wir können ja vielleicht mal zusammen ein Seminar in der Surfschule geben, müssen uns nur entscheiden, ob es dann Kitesurfen oder Wellenreiten ist, aber das kriegen wir bestimmt hin. Wenn ich aber schon im klassischen Raum bin, ne, wie kann ich den auch nochmal besonders schön machen? Mit einer Blume in der Mitte, mit meinetwegen den Post-its unterm Stuhl oder irgendwelchen Überraschungsmomenten oder einfach, dass es ästhetisch schön ist. Schöne Flipcharts, einfach da so einen schönen Wohlfühlraum zu gestalten. Und dann mich immer zu fragen, das wäre der zweite Punkt, insbesondere wenn es dann stärker Richtung Trainings und Lernen geht und nicht reine Prozessmoderation, was kann ich für Methoden verwenden, wo die Gruppe Inhalte selber erarbeitet? Also das eine ist natürlich, ne, die Praxisräume zu schaffen, wie beispielsweise mit den Moderationsszenarien, aber ich bin zum Beispiel immer ein Fan davon, bevor ich einen Input gebe oder irgendein Modell erkläre, finde ich irgendeine Methode, wie die Gruppe eigentlich sich dieses Modell selber erarbeiten kann. Und dann muss ich als Trainer nur noch irgendwie das ergänzen. Beispiel, wir reden über gesellschaftliche Transformation und ich habe drei verschiedene Aussagen im Raum positioniert, die für drei verschiedene Transformationsstrategien stehen. Und dann sollen die Leute sich im Raum positionieren, je nachdem, welcher Aussage sie am meisten zustimmen und dann sollen sie darüber ins Gespräch kommen, warum sie da stehen, sollen vielleicht ihre Position nochmal verändern, vielleicht gehen sie auch nochmal zu zweit zusammen, wie auch immer. Und dann löse ich das am Ende auf und sage, ey Leute, übrigens, diese drei Aussagen im Raum, die waren gar nicht zufällig gewählt, sondern dahinter steckt dieses und jenes Transformationsmodell. Mhm. Und dann brauche ich nur noch dieses Modell erklären und sagen, von wem das Modell ist. Und schon haben sie sich eigentlich selber das Modell selber erarbeitet.
Mhm. Cool. Mhm. Voll gut. Ich gehe übrigens im Sommer mit Y-Studierenden für eine Woche in die Berge. So richtig mit Berghütte und wir mussten jetzt verhandeln, wie wir da hoch und runter kommen mit der Bergbahn und so weiter. Also so wirklich, wirklich ab vom Schuss bin ich sehr gespannt, aber wird, glaube ich, auch als Metapher mega cool.
Mhm. Auf jeden Fall. Bin gespannt, was du berichtest.
Sehr gut. Dann haben wir einmal alle Zutaten für unseren kleinen Workshop, für unser Rezept sozusagen zusammengestellt. Jetzt würde mich noch interessieren, was du gerade lernst, was du vielleicht noch überhaupt nicht kannst.
Was ich noch überhaupt nicht kann, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was ich schon halbwegs kann, aber nicht auf dem professionellen Level, wie ich es gerne hätte, ist das Thema Mediation und Konfliktmoderation. Ich merke, dass mich das total reizt und ich habe dir ja auch eben von diesem Workshop erzählt mit, ich sage jetzt mal, der Paarberatung, wo es um das Thema psychologische Sicherheit ging, wo ich schon eine Art Konfliktmoderation gemacht und das Thema Konfliktmoderation wurde auch immer wieder gestreift in anderen Ausbildungen, die ich bis jetzt gemacht habe, aber mich da so richtig systematisch und fundiert mit auseinanderzusetzen, da habe ich richtig, richtig Lust drauf und ich werde tatsächlich in ein paar Wochen im Mai eine Weiterbildung machen zum Business Mediation Practitioner und da freue ich mich wahnsinnig drauf, tiefer in das Thema Konflikte einzutauchen.
Sehr cool, vielleicht sprechen wir uns dann nachher dann nochmal wieder.
Gerne.
Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für die Infos, die du uns heute dagelassen hast und das angenehme Gespräch. Und ich wünsche dir für alle weiteren Events und Workshops alles Gute.
Vielen Dank, Amelie.